Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, der 26. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus und so richtig gute Laune zu versprühen, das fällt mir heute Morgen ein bisschen schwer. Die Fußballwelt trauert nämlich um Diego Armando Maradona.
Argentinien hat 3-tägige Staatstrauer ausgerufen. Körperlich war er zwar klein, aber gehörte trotzdem zu den ganz Großen seiner Zunft.
Er hatte Charisma, Grandezza, von ihm ging Magie aus. Er war ein Mann der Extreme, pendelte zwischen Genie und Wahnsinn hin und her. Er wurde geliebt, verehrt, ja vergöttert von den einen, kritisiert, manchmal sogar verspottet von den anderen.
Am 30.10. wurde er 60 Jahre alt. Da hatten wir seinen Geburtstag ja hier auch noch gefeiert. Danach musste er sich einer Operation unterziehen. Er hatte ein Blutgerinnsel im Gehirn und gestern starb er dann an den Folgen eines Herzinfarkts.
Diego Maradona war ein Mann, der in seinem Leben so viele Dinge erlebt hatte. Die hätten eigentlich fast für 3 Leben gereicht und viele sagen, es wäre schon fast ein Wunder gewesen, dass er überhaupt 60 Jahre alt werden konnte. Drogen, Alkohol, Partys, Herzinfarkte, Magenverkleinerung, aber wir wollen jetzt nicht zu boulevardesk werden. Ehren wir lieber Diego, lieber nochmal wegen seiner sportlichen Höchstleistung, würde ich sagen.
Zum Beispiel wegen seiner Leistung, die Argentinien 1986 zum WM-Sieg brachte. Gut, da war das Tor mit der Hand Gottes gegen England, daran erinnern wir uns und das ist viel beschrieben und irgendwie haftete diese Nummer ihm auch immer an. Aber da war auch dieser Sololauf über 60 Meter und an dessen Ende dann der Siegtreffer stand.
Das Tor des Jahrhunderts, überragend und erst richtig schön, wenn es von Victor Hugo Morales kommentiert wird.
Ja, Maradona stammt aus armen Verhältnissen, aus Fiorito, einem Vorort von Buenos Aires, und über den Fußball schaffte er es schnell und früh zu einem sozialen Aufstieg, spielte erst in Argentinien für die Argentinos Juniors.
Dort hat er schon mit 15 in der ersten Liga debütiert, war mit 16 bereits Nationalspieler, mit 17 schon Torschützenkönig, mit 19 dann Südamerikas Fußballer des Jahres. Er wechselte dann zu den Boca Juniors und 1982 dann weiter zum FC Barcelona. Und da plagten ihn dann Krankheiten und Verletzungen. Er stritt sich mit Trainer Udo Lattek und dem Präsidenten und wechselte dann 1984 für 24 Millionen D-Mark zu Napoli.
Und da ging sein Fußballstern richtig auf. Da erspielte er sich seinen Legendenstatus. Und darüber hat Marcel Reif mal im MDR gesprochen.
Sie haben ihn gottähnlich verehrt, weil er genau ihnen eine Religion gegeben hat, einen Glauben an sich selber, an irgendetwas. Er hat dieser Region Neapel, die vorher Abschaum war, selbst für den Norden Italiens, Camorra, zerstörte Infrastrukturen, Müllberge. Und dann kommt einer und die werden italienischer Meister nach weiß ich wie viel vergeblichen Jahrzehnten. Und das gab diesen Menschen, die hatten vielleicht wenig zu fressen, aber sie hatten etwas zu glauben. Und deswegen hat er sich seinen Status redlich verdient.
Ja, einen Status, der ihn wie gehört auf eine gottähnliche Stufe gestellt hat, ihn aber vielleicht irgendwann auch komplett hat abdriften lassen. Falsche Freunde und Berater taten dann auch noch ihr Übriges.
Ja, Marcel Reif hat es gerade auch angesprochen, was dann so in Neapel so passierte. Er hatte zu engen Kontakt zur Camorra, ließ sich mit Diktatoren und anderen zwielichtigen Gestalten ein und auch seine Trainerkarriere, die dann folgte, war nicht sonderlich erfolgreich.
Ja, im Leben nach dem Fußball ist er im Prinzip gescheitert und die Welt schaute dabei auch noch zu, wie auch bei seinem Leben auf dem Fußballplatz. Aber da war er schlichtweg genial. Er schoss außergewöhnliche Tore, bereitete Tore auf ganz außergewöhnliche Art vor und er tat mit dem Ball einfach Wunderdinge. Aber er war noch mehr als nur ein begnadeter Spieler, hat zum Beispiel Ruud Gullit, ein langjähriger Wegbegleiter, bei einem Konkurrenzverein gesagt.
Lui era anche un leader, perché non soltanto un grande giocatore, però lui aveva la capacità di da solo prendere la squadra e far vincere. Ha fatto anche nel mondiale, ha fatto così. Era un bravo persona. Lui voleva essere amato di tutti.
Ein Leader, einer, der die Mannschaft alleine führen konnte, ein guter Mensch und einer, der immer geliebt werden wollte, das sagte Gullit hier. Und für seine fußballerischen Genialitäten, da lieben wir Diego Maradona immer noch. Danke für diese tollen Fußballmomente, Diego Maradona. Andreas, welcher Moment war denn dein persönlicher Diego-Moment? Woran denkst du immer zuerst, wenn du seinen Namen hörst?
Also ich muss natürlich sagen, 1986, diese Fußballweltmeisterschaft, die habe ich natürlich eben auch noch im Blick. Also dieser Fernsehmoment, im ersten Aufschrei mit dem Handtor, ja, mit der Hand Gottes, aber dann auch dieser, wir haben gerade ja schon gehört davon und auch darüber berichtet, von diesem genialen Siegtreffer. Aber mein ganz persönlicher Diego-Moment, das war am 3. März 2010, das war in München in der Allianz Arena. Deutschland gegen Argentinien, ein Freundschaftsspiel, ein Länderspiel eigentlich wie jedes andere auch, das ja zuhauf zumindest zu dieser Zeit als Freundschaftsspiel noch durchkam. Es war ein für mich aber sehr geschichtsträchtiges Spiel und in letzter Konsequenz dann irgendwie auch für die Fußballwelt, denn ich war frisch als Stadionsprecher mit dabei und es war mein allererstes Spiel gegen Argentinien und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da die Jungs in weiß und himmelblau an dir vorbeilaufen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Das ist eigentlich im Grunde nur noch von der Seleção und diesen gelben Trikots sozusagen zu toppen oder zumindest auf gleicher Höhe. Wenn dann aber der Trainer Diego Maradona heißt, dann bleibt das in sehr, sehr nachhaltiger Erinnerung und der war zudem bei diesem Spiel dann eben auch noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, umgänglich. Da hat in den Katakomben so ziemlich jeden abgeklatscht, den er irgendwie nur erwischen konnte. Mich auch. Und die Hand Gottes einmal berührt zu haben, das war natürlich was ganz Besonderes. Und wenn ich sage, es ist ein fußballhistorischer Moment, dann auch deshalb, weil es das letzte Länderspiel von Michael Ballack, dem Capitano, war. Und es war das erste Spiel von Thomas Müller und von Toni Groß. Aber der wirklich nachhaltigste Moment war eben die Begegnung mit Diego Armando Maradona. Und er wurde viel, viel belächelt. Aber er hat eine Aura. Wenn er auf dich zukam, da schwang irgendetwas mit. Das wusste er auch. Und er stolzierte natürlich auch so immer ein bisschen. Eigentlich ein kleiner Mann, der aber so ein bisschen so einen Napoleon-Komplex hatte, möchte ich sagen. Ja. Aber er hatte auch wirklich was vorzuweisen, muss man sagen. Aber als Trainer wurde er dann auch immer nur belächelt. Er war nicht besonders erfolgreich. Und 4 Monate später war auch dieses Kapitel in seiner Trainerkarriere dann auch passé, aber Nationaltrainer in Argentinien zu sein, er wollte seinem Land, glaube ich, einfach nur einen Dienst erweisen. Das stand, glaube ich, immer an erster Stelle. Er wollte, das haben wir gerade schon gehört, von seinen Landsleuten, von der ganzen Welt geliebt werden. Und ja, an diesem Spieltag muss man sagen, da hat er eben auch recht behalten. Da hat er sein Team bei diesem Freundschaftsspiel zum 1:0 geführt. Wir haben das Ganze verloren, aber die Gewinner waren trotzdem die Argentinier und ihn und natürlich auch dann die deutschen Spieler, die neu dazugekommen sind, live erlebt haben. Das, was abseits des Platzes passierte, das war für mich ein ganz, ganz großer Moment. Hast du einen ähnlichen?
Das war auch da, wo er Thomas Müller aus der Pressekonferenz jagen wollte, ne?
Ja, genau, weil er ihn nicht kannte.
Noch nicht kannte, genau. Aber der hat sich ja dann ein paar Monate später bei der WM dann doch nachhaltig in Erinnerung gebracht. Also bei mir war es Maradonas Solo-Show als Spieler vor dem UEFA-Cup-Spiel mit Napoli damals bei Bayern in den 80ern, Ende der 80er. Da macht er sich im Olympiastadion warm, spielt alleine minutenlang mit dem Ball, lässt ihn auf dem Kopf und auf den Schultern tanzen, jongliert mit dem Fuß. Dazu dröhnte aus den Stadionlautsprechern Opus mit Life is Life, also 80er at its best. Und das ZDF hat das damals, glaube ich, sogar in voller Länge live gezeigt. Man kann das immer noch bei YouTube nachgucken, aber jedes Mal, wenn ich das sehe, gigantisch, da muss ich immer an unseren kleinen 36 cm Farbfernseher denken, auf dem das Ganze dann damals live sich abgespielt hat. Das war ein ganz, ganz magischer Moment. WM 86 habe ich natürlich auch noch in Erinnerung, vor allen Dingen natürlich das Finale gegen Deutschland, dieser Pass dann, der am Ende dann der deutschen Mannschaft das Genick gebrochen hat. Aber das waren schon so Diego-Momente.
Ja, aber du hast völlig recht. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das eben auch ein, dass es, wie er mit dem Ball tanzte. Also als wäre es tatsächlich ein argentinischer Tango. Er geht einen Tango ein mit dem Ball. Die beiden waren eins. Das war schon Kunst, muss man sagen. Ein wirklich großer Spieler und in letzter Konsequenz dann irgendwie auch eine große Persönlichkeit, die da von uns gegangen ist. Also vielleicht habt ihr ein ähnliches Erlebnis, vielleicht habt ihr einen Moment aus dem Fernsehen, vielleicht habt ihr ihn auch irgendwann irgendwo mal erlebt, dann sagt's uns gerne, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer: 0331 298 5028, 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und dann eurem Namen. Und danach am besten Diego Armando Maradona, denn um den geht es ja. Das wollen wir sehr gerne senden.
Und dann haben wir noch diese Themen, die das Tagesgespräch bestimmen werden. Wir ziehen natürlich noch unsere Erkenntnisse aus den Auftritten von Bayern und Gladbach in der Champions League.
Alpin-Bundestrainer Schweiger äußert sich vor dem Weltcup in Lech.
Außerdem gratulieren wir einer Schweizer Skilegende zum Geburtstag und ehren eine kanadische Eishockey-Legende der 80er.
Stand jetzt aktuell.
Das Achtelfinale der Champions League nimmt weiter Formen an. Die Bayern durch das 3:1 gegen Salzburg und Man City mit dem 1:0 in Piräus. Die haben am vierten Spieltag es jetzt also auch geschafft, sind durch. Dazu kommen noch Chelsea, Barcelona, Juventus und Sevilla vorgestern. Liverpool hat es durch das 0:2 gegen Atalanta nicht geschafft und Gladbach durch das 4:0 gegen Donetsk einen weiteren Schritt dahin gemacht.
Zweiter Kantersieg gegen Donetsk in Folge ungeschlagen in der auf dem Papier doch eigentlich recht schweren Gruppe B. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab vor Gladbach. Und die haben es mit frühem Gegenpressing geschafft, den Gegner wieder ganz, ganz schnell lahmzulegen.
Ja, muss man auch nochmal auf unseren gestrigen Podcast kommen, wo wir drüber gesprochen haben, gehören sie zu den 5 besten Mannschaften der Welt. Also man muss sagen, sie tun viel dafür, es irgendwann mal zu werden und sie hinterlassen ganz, ganz viel Staunen im Moment in der Champions League. Mich freut das für die Gladbacher. Sehr effektiv nach Standards. 1:0 per Elfmeter durch Stindl, das 2:0 nach einer Ecke durch Elvedi, das 4:0 dann durch einen Freistoß von Wendt, der an Freund und Feind vorbeiflog und alles getoppt durch dieses wirklich fantastische Fallrückzieher-Tor von Embolo.
Tja, und fertig war dann der erste Gruppenphasen-Heimsieg in der Champions League für Gladbach nach 5 Jahren. Gut, die waren natürlich auch nicht jedes Jahr mit dabei, aber 5 Jahre liegt der letzte schon zurück. Also für mich sind sie noch nicht Top 5 in Europa, aber du hast es gesagt, sie sind auf dem Weg dahin und sie wären vor allem ein verdienter K.O.-Rundenteilnehmer, noch sind sie es ja nicht. Aber die Bayern, die sind es und die sind es auch verdient, auch wenn das alles gegen Salzburg zunächst dann sehr zäh ausgesehen hatte. Sie haben aktuell nicht wirklich die Kraft, um Pressing auf höchstem Tempo zu spielen. Und Dominanz über Ballbesitz können sie aktuell auch nicht so wirklich aufbauen. Das scheitert so ein bisschen an aktuell noch fehlenden Automatismen. Sie sind derzeit nicht so eingespielt, wie sie es waren. Debütant Rocker zum Beispiel, der ist im Gefüge auch noch nicht ganz angekommen, hat seine Sache insgesamt eigentlich recht ordentlich gemacht, bis er sich dann noch eine überflüssige gelb-rote Karte abgeholt hat. Die wird ihm jetzt nicht unbedingt helfen, um bei den Bayern Fuß zu fassen.
Ja, man muss sagen, also das ist nicht dieser Hurra-Fußball, den wir jetzt aus der jüngsten Vergangenheit kannten, aber die Bayern zeigen, sie können eben auch ackern, sie können etwas für den Sieg tun und das machen sie eben auch jetzt erfolgreich und in der jetzigen Situation ist, glaube ich, da einfach nicht mehr drin. Sie haben individuelle Klasse und die trägt die Mannschaft dann letztlich auch zum Sieg. Manuel Neuer verhinderte hinten Schlimmeres und hat mehrfach wieder großartig gehalten. Vorne steht dann ein Robert Lewandowski genau richtig und vollstreckt einen Abpraller zum 71. Tor in der Champions League. Stand jetzt Platz 3 in der ewigen Bestenliste zusammen mit Raul. Ein abgefälschter Schuss von Coman macht dann nach der Halbzeit relativ früh mehr oder weniger den Sack zu. Also zumindest hat es viel für das Selbstbewusstsein der Bayern getan, die dann das Spiel auch besser im Griff hatten. Mit der Einwechslung von Leroy Sané hat Hansi Flick dann wieder einmal alles richtig gemacht. Der war gerade mal 6 Minuten drin, hat dann in der 68. Minute das 3:0 markiert.
Ja, und insgesamt sah das dann in der zweiten Hälfte natürlich auch aufgrund der Tore alles schon wieder viel besser aus als zu Beginn. Daran änderte dann letztlich auch nichts. Dieser Anschlusstreffer der Salzburger, der sorgte zwar dafür, dass auch im 6. Spiel in Folge bei Bayern hinten nicht die Null stand, aber am Ende steht er dann eben da, der 14. Sieg in Folge in der Champions League und auch der vorzeitige Achtelfinaleinzug.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Biathlet Erik Lesser ist unser Top des Tages. Der ist mittlerweile 32 Jahre alt, ist ja auch Ex-Weltmeister und hat es jetzt über die interne Qualifikation doch noch ins deutsche Team für den Weltcup-Start in Kontiolahti hineingeschafft. Lesser hat damit wieder einmal seine besten Tugenden ausgepackt, nämlich einfach auf dem Punkt da zu sein und leistungsbereit zu sein, wenn es tatsächlich um die Wurst geht, im Grunde wie in der letzten Saison, als er als Ersatzmann ja mit zur WM gereist war, am Ende aber dann doch noch mit 2 Medaillen nach Hause gekommen ist.
Ein 32-Jähriger ist also top, ein anderer 32-Jähriger dagegen unser Flop des Tages. Es geht um Kevin Großkreutz. Der gewann 2 Meisterschaften mit dem BVB, stand im Champions League-Finale, war Weltmeister, ehe es mit seiner Karriere dann, muss man sagen, relativ steil bergab ging und er zuletzt nur noch mit Streitigkeiten, zum einen bei dem von ihm betreuten Dortmunder Amateurverein, Schlagzeilen machte und rechtliche Auseinandersetzungen zum Beispiel auch mit seinem Ex-Club, dem KFC Uerdingen, also nur noch damit in der Presse war. Aber der absolute Tiefpunkt, der steht ihm offensichtlich noch bevor. Laut Bild soll Großkreutz als Teilnehmer der nächsten Staffel des Sat.1 Trash-Formates Promi unter Palmen gehandelt werden.
Geburtstagskind des Tages.
In den späten 80ern und frühen 90ern war sie die alles überragende Technikerin, die dem Alpinskisport als Seriensiegerin ihren Stempel aufdrückte. Heute wird sie 56 Jahre alt. Wir sagen Happy Birthday, Vrini Schneider.
Die Schweizerin war zweifache Olympiasiegerin, wurde 3-mal Weltmeisterin, gewann 3-mal den Gesamtweltcup, 11 Disziplinwertungen und insgesamt in ihrer Karriere 55 Weltcuprennen im Slalom, im Riesenslalom und in der Kombination.
34 Siege feierte sie alleine im Slalom ihrer absoluten Spezialdisziplin und damit hatte sie einen Rekord aufgestellt, der erst 2013 von der Österreicherin Marlies Schild geknackt werden konnte und von Michaela Schifrin auf Stand jetzt 43 Slalom-Siege sogar geschraubt wurde. Die ist allerdings ja immer noch aktiv.
Ja, das schmälert die Lebensleistung von Vrini Schneider allerdings kein Stück mit ihrer Art, durch den Stangenwald zu tanzen. Konstant, schnell, sicher, da prägte sie eine ganze Skigeneration.
Und sie blieb trotz ihrer Erfolge und der großen Publicity, vor allem natürlich in der Schweiz, auf dem Teppich. Sie war unkompliziert, ist es immer noch, freundlich und vor allem Natur und Heimat verbunden. So beschreiben sie die, die sie kennen und auch nach ihrer Karriere als Betreiberin einer Skischule oder in ihrem Sportgeschäft erlebt haben. Wir sagen Happy Birthday, Vrini Schneider.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 26. November 1984, da endete eine der ganz großen NHL-Karrieren. Guy Lafleur, der beendete seine Laufbahn etwas überraschend, quasi von heute auf morgen.
Nach 14 Jahren im Dresdner Montreal Canadiens, 5 Stanley Cup-Siegen und 518 erzielten Toren. Er war mit seinem persönlichen Start in die neue Saison nicht zufrieden und fühlte sich mit 33 Jahren nicht mehr gut genug für die NHL.
Wobei das natürlich Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau war. Also er wurde wegen seiner wehenden blonden Haare auch der blonde Dämon genannt und er war auch wirklich teuflisch gut.
Und auf rechts außen war er, ja, muss man sagen, einer der besten der Welt und der erste Spieler in der NHL überhaupt, der in 6 Spielzeiten hintereinander immer mindestens 50 Tore und 100 Punkte erzielte. An diesen Zahlen kam er aber zum Zeitpunkt seines Karriereendes dann natürlich auch nicht mehr ran.
In der Saison 84-85, da hatte er in 19 Spielen nach dem Saisonstart nur 2 Tore und 3 Assists beisteuern können, aber Lafleur war eben Spitzenleistung von sich gewohnt. Nur der zweite oder drittbeste zu sein, das wollte er nicht, das reichte ihm nicht.
Die Canadiens hängten sein Trikot mit der Nummer 10 unters Hallendach. 1988 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen, entschloss sich dann aber doch nochmal zu einem Comeback.
Die New York Rangers, die sicherten sich seine Dienste für ein Jahr. Danach spielte er noch 2 Jahre in seiner Heimat in Quebec, wo dann seine Karriere 1991 endgültig endete.
Stand jetzt aktuell.
Schneemangel, das war der Grund, warum vor 14 Tagen die geplanten Parallel-Riesenslalom-Rennen in Lech abgesagt und auf heute und morgen verschoben wurden. Die gute Nachricht aus Lech, diese Woche wird alles klappen. Die Piste ist präpariert und heute können die Damen und morgen dann die Herren ihren Wettkampf in Angriff nehmen. Und der Bundestrainer der Alpinherren, Christian Schweiger, der kann uns mal erzählen, wie dieser Parallelwettbewerb aussehen wird. Denn es gibt ja ein paar Veränderungen im Vergleich zur Vorsaison.
Ja, man hat ja schon einige Änderungen vorgenommen. Also es gibt jetzt einen Riesenslalom-Parallelbewerb mit einem maximalen Torabstand von 20 Metern. Was man noch geändert hat, es wird der Bewerb natürlich immer mit einem Rerun gefahren. Also es gibt zwei Läufe gegeneinander und es wird eine Qualifikation stattfinden, in der sich 16 Leute für den Hauptbewerb qualifizieren und der wird dann live im Fernsehen ausgefahren.
Die wichtigste Änderung hatte Schweiger eben schon angesprochen, den Rerun. Der wurde in der Vergangenheit ja immer nur bis zu einem bestimmten Punkt im Wettbewerb ausgefahren. Jetzt fahren beide Läufer aber auch jeweils beide Kurse in einem Duell. Wie beurteilt der Bundestrainer denn diese Regeländerung?
Also ich finde das eine sehr gute Regeländerung und der Bewerb, der hat jetzt sicher eine enorme Aufwertung mit diesem Rerun, weil es einfach fair ist, dass man auf zwei unterschiedlichen Kursen jedes Mal die Leistung bringen muss und so soll es auch sein. Es soll fair sein und transparent für die Zuschauer.
Ganz wichtig bei diesen Wettbewerben ist ja der Start und vor allen Dingen auch der Umgang mit dem Startgate. Wurde das trainiert?
Ja, wir haben uns natürlich sehr akribisch vorbereitet auf diesen Bewerb. Es ist Teil unseres Systems, wird ja bei der Weltmeisterschaft eine Medaille vergeben. Und die letzten, also nach Sölden, nach dem Weltcup, haben wir natürlich schon relativ viel parallel trainiert. Wir haben auch unser eigenes Startgate, das genau gleich ist wie das von der FIS. Und wir sollten eigentlich gut vorbereitet sein.
Nach der Absage vor 2 Wochen, wie erwartet Schweiger denn jetzt die Piste in Lech?
Also ich gehe mal davon aus, Lech ist ein neuer Veranstalter, die haben sicher großes Interesse, dass das ein super Rennen wird. Ich weiß, die Temperaturen in den letzten Tagen waren eigentlich super zum Kunststein machen. Also ich gehe mal davon aus, dass alles perfekt präpariert ist.
Und abschließend müssen wir natürlich noch eine Frage klären. Stefan Luiz ist aktuell Dritter in der Disziplinwertung. Alex Schmid rangiert auf Platz 5. Was erwartet der Bundestrainer jetzt bei den Herren vor diesem Hintergrund für Ergebnisse?
Also ich glaube, dass wir in dem Bewerb schon zur absoluten Weltspitze gehören und dementsprechend gehen wir sehr positiv da nach Lech und wollen natürlich zeigen, dass wir mit dem neuen Format genau gleich gut zurechtkommen wie im letzten Jahr mit dem normalen Radius.
Hohe Erwartungen also bei den Alpinherren. Bei den Damen sieht es leider nicht ganz so rosig aus, aber auch da hofft man natürlich mit guten Ergebnissen diesen eher schlechten Weltcup-Auftakt letzte Woche in Levi dann vergessen zu machen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich für euch im Blick und hier die Tipps dazu.
Die Basketball-Euroleague, die spielt ihre 11. Runde. Alba Berlin empfängt Moskau und in der Handball-Champions League, da spielt der THW Kiel beim FC Barcelona. Und in der HBL gibt es auch noch Spiele des 10. Spieltags, unter anderem spielen die Löwen gegen Wetzlar.
Ski Alpin in Lech, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. In der Fußball-Europa League spielt Hoffenheim in Liberec und Leverkusen empfängt Hapoel. Außerdem gibt es noch den Magenta Sport Cup. Das ist im Eishockey. Die Schwenninger Wild Wings empfangen die Eisbären aus Berlin.
Ja, und irgendwas davon wird sicherlich morgen dann das Tagesgespräch bestimmen und sich damit dann auch für diese Sendung hier qualifizieren. Für Stand jetzt.
Ja, und so haben wir morgen früh ab 7.07 Uhr wieder einen Termin. Wir freuen uns drauf. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Rezensiert ihn und vielleicht gibt ihr auch den ein oder anderen Stern bei iTunes und hört fleißig weiter eure Heimat, was den Sport angeht, nämlich meinsportpodcast.de.
Ja, hier, wo ihr Sport für die Ohren kriegt und zwar rund um die Uhr und eigentlich auch noch viel länger. Also könnt ihr gar nicht alles an einem Tag hören, was wir so produzieren. Deshalb viel Spaß jetzt dabei. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.